Ja, liebe Gemeinde, ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Rainer Schäfer aus Brigachtal-Klengen. Ich bin verheiratet, habe 4 Kinder. So, so, so und so. 3 Söhne, eine Tochter. Beruflich bin ich weit rumgekommen. Nicht nur geografisch, sondern auch was die Branche angeht, habe ich es vorher mal überlegt, 7 verschiedene Branchen. Ich feiere in diesem Jahr noch einen runden Geburtstag, welchen verrate ich allerdings nicht. Hobbys, ja, neben meinem Beruf habe ich noch 2 Ehrenämter. Das eine ist, ich bin Fußballtrainer einer D-Jugend in Rietheim. Und das andere, ich bin seit über 20 Jahren tätig als Prädikant in der Landeskirche bzw. im Kirchenbezirk Villingen. Und in dieser Eigenschaft bin ich heute auch hier, um Ihnen heute den Predigttext auszulegen. Den Predigttext für den heutigen Sonntag, Jubilate, steht im ersten Brief des Apostels Johannes, Kapitel 5, die Verse 1 bis 4. Johannes definiert in diesen 4 Sätzen, was ein Christ ist. Er nennt in seinem Brief keinen bestimmten Adressaten. Deshalb darf man annehmen, dass er die Gemeinde meint, dessen Mitglied er auch selber ist. Johannes hatte wohl mitbekommen, dass in dieser Gemeinde Irrlehrer Einfluss hatten, die so ihre eigene Religion zusammengeschustert haben. Sie dachten, mit Jesus ist das Heil für die ganze Menschheit in die Welt gekommen und jetzt spielt es keine Rolle mehr, was der Einzelne glaubt oder wie der Einzelne lebt. Und deshalb spricht Johannes hier Klartext. Ich lese den Text 1. Johannes 5, die Verse 1 bis 4. Da heißt es, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Und daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich werde bei der Auslegung unseres Predigttextes einfach den Versen entlang gehen. Da heißt es am Anfang, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. So fängt Johannes an und stellt ganz nüchtern fest, oberster Grundsatz unseres Glaubens ist die Tatsache, dass Jesus, der Sohn Gottes, der Christus ist. Und ich denke mal, da können wir alle mitgehen. Da sind wir dabei, ja, Jesus ist der Christus, unser Heiland und Erlöser. Auf dieses Bekenntnis hin bekam schon Petrus von Jesus gesagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Gott selbst hat also an uns gehandelt und uns neugeboren durch sein Wort zu einem neuen Leben aus der Kraft des Geistes. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Wenn der Heilige Geist meinen Glauben nicht am Leben halten würde, dann würde er keinen einzigen Tag überdauern. Und wenn ich mir das vor Augen führe, liebe Freunde, kann ich dem nur zustimmen. Alles, was so tagtäglich auf mich einwirkt, will mich doch glauben machen, dass die Ultima Ratio, also der Weisheit letzter Schluss, der Mensch sei. mache ich das Radio an oder den Fernseher, kommt das Wort Gott garantiert nicht vor. Auch nicht in einer Nachrichtensendung. Und genauso ergeht es mir, wenn ich die Zeitung aufschlage. Da muss ich schon am Sonntag, wie wir hier, in die Kirche gehen oder unter der Woche in einen Hauskreis oder in einen Bibelabend. Wenn wir mal annehmen würden, rein hypothetisch, ein Alien aus den Tiefen des Weltalls würde bei uns in St. Georgen landen, wie lange würde es wohl dauern, bis er zum ersten Mal etwas von Gott mitbekommen würde? Bei den meisten St. Georgener spielt im täglichen Leben doch Gott überhaupt gar keine Rolle. Gibt es eine Parallelwelt? Welches ist nun die richtige? Nun, Johannes bezeichnet die Welt ohne Gott, die Welt, die den Menschen zum Maß aller Dinge macht, die Welt, die Jesus als Ärgernis sieht und deshalb ans Kreuz schlägt, einfach die Welt. Doch dazu später mehr. Im zweiten Vers geht Johannes einen Schritt weiter und sagt, wer Gott liebt, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Christen leben sozusagen in einer Dreiecksbeziehung. Wir lieben Gott und gleichzeitig die Mitchristen. Die sind logischerweise, da sie ebenfalls von Gott geboren sind, unsere Geschwister. Nun wissen wir natürlich alle, dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass Geschwister gut miteinander auskommen. Wenn das so wäre, dann hätten Rechtsanwälte das Nachsehen. Ich denke da an so viele Erbstreitigkeiten. Also, wer Gott liebt, der liebt auch die anderen Geschwister im Glauben. Und hier fängt es jetzt schon langsam an, schwierig zu werden. Zumindest für einige von uns. Johannes sagt, dass wir alle Geschwister lieben, nicht nur die, die in unserem Hauskreis sind oder unserer Gemeinschaft angehören. Da können da Leute dabei sein, mit denen wir normalerweise keine Gemeinsamkeiten hätten. Andere Gesellschaftsschicht, anderer intellektueller Horizont, andere Herkunft. Dem Herzen Gottes sind aber alle gleich viel wert. Natürlich geht das über Gefühle hinaus. Wir müssen uns das verstandesmäßig klar machen. Der andere hat den gleichen Vater im Himmel wie ich. Also sind wir Geschwister und Gott will, dass wir die Geschwister lieben. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung nur sagen, gehen Sie wirklich auf alle Geschwister zu. Lassen Sie sich ruhig auf alle ein, egal aus welcher Ecke Sie kommen. Also ich habe immer davon profitiert, von dem Reichtum und der Vielfalt in Gemeinden oder in Ekklesia, also in alle, die dazugehören. Ich will Ihnen das mal an einem Beispiel erläutern. Ich habe mich bei einer christlichen Veranstaltung, ich weiß nicht mehr wo und wann das war, jedenfalls mit einem irischen Viehzüchter unterhalten. Man könnte auch sagen, ein irischer Bauer. Mit dem bin ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen ins Gespräch gekommen, vielleicht weil ich halt Englisch kann, hat er gemeint, jetzt rede ich mal mit dem, der versteht mich wenigstens. Und wir haben uns so unterhalten über unser Leben und ich habe ihm dann erzählt, dass ich bis zu meinem 24. Lebensjahr ein regelrechter Atheist war und als solcher auf die armen, dummen Christen herabgesehen habe. Und darauf antwortete er, aha, und jetzt siehst du auf die Nichtchristen herab? Und damit deckte er etwas auf, was tatsächlich zutraf. Da musste ein Landwirt aus Irland kommen, um mir zu sagen, dass ich mich gegenüber Ungläubigen arrogant verhielt. Es war eine ordentliche Ohrfeige, aber eine, die saß. So viel zum Thema andere Christen, Geschwister. Wir sollten wirklich alle lieben, die von Gott geboren sind. Tun Sie es und Sie werden davon profitieren. Ich garantiere Ihnen das. Die dritte Feststellung unseres Briefeschreibers lautet schließlich: Wer glaubt, liebt Gott und zeigt dies durch Gehorsam. Nun müssen wir wissen, dass Johannes das nicht von sich aus erfunden hat, diesen Satz, sondern Jesus hat ihm diesen Satz am Vorabend vom Karfreitag noch gesagt. Er hat ihn da etwas anders formuliert, das sehen wir in Johannes 15 heißt es. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Wer glaubt, liebt Gott und zeigt dies durch Gehorsam. Wie äußert sich denn die Liebe? Wenn wir einen anderen Menschen lieben, kann man das an bestimmten Gesten erkennen. Zum Beispiel Umarmung, Streicheln oder Küssen. Das funktioniert bei Gott aus bekannten Gründen nicht. Ein weiteres Kennzeichen der Liebe sind zum Beispiel auch Geschenke. Wenn ich jemanden liebe, dann mache ich ihm gerne eine Freude und überrasche ihn mit Geschenken. Bei Gott ist das jetzt auch nicht gerade der Renner. Wir müssen ihn nicht mit irgendwelchen Gaben milde stimmen, so wie dies bei anderen Religionen vielleicht der Fall ist. Noch ein Kennzeichen der Liebe ist die Nähe. Wenn ich jemanden liebe, dann fliehe ich nicht vor ihm, dann verstecke ich mich nicht, sondern suche seine Nähe. Dann sehne ich mich nach ihm. Und das funktioniert nun, liebe Freunde, auch bei Gott. Und deshalb ist hier die Frage erlaubt: Wie viel Zeit des Tages verbringen wir im Gebet, in innerer Zwiesprache mit ihm oder im Lesen der Bibel oder im Nachdenken über sein Wort? Ein weiterer Punkt: Wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich ganz viel mit dieser Person gemeinsam unternehmen, gemeinsam machen. Dann hasse ich Alleingänge und versuche überall den anderen dabei zu haben. Nehmen Sie Jesus überall hin mit? Vertrauen Sie ihm alles an? Oder gibt es in Ihrem Leben Bereiche, wo Sie ihn lieber zu Hause lassen oder wo Sie lieber ohne ihn werkeln? Einem Menschen, den ich liebe, vertraue ich alles an. Auch die Dinge, die ich nicht jedem offenbaren würde. Einer Vertrauensperson kann ich mich öffnen, eben weil Vertrauen da ist. Das können wir auch bei Gott. Er weiß ja sowieso schon alles. Wir können ihn mit nichts wirklich überraschen. Du verstehst meine Gedanken von ferne, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest, sagt der Psalmist im Psalm 139. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wenn ich jemanden liebe, dann zeige ich dies durch Gehorsam. Klar, wir nennen das nicht Gehorsam, sagen wir vielleicht eher zu Willen sein. Denn wenn ich jemanden liebe, dann tue ich ja nichts gegen seinen Willen. Dann vermeide ich alles, was ihn verletzen könnte. Dann stelle ich seine Befindlichkeit über die meinige. Dann sinne ich ständig darüber nach, wie ich der geliebten Person etwas Gutes tun könnte. Es kann so weit gehen, dass ich zum Beispiel meiner Frau das Frühstück ans Bett bringe, ohne dass sie mich ausdrücklich dazu aufgefordert hätte. Das ist dann schon ein Schritt weiter, das ist dann ein Liebesdienst, schon ein Voraus, man könnte sagen, vorauseilende Dienstbarkeit. So viel Aufmerksamkeit erwartet unser Gott von uns gar nicht. Er möchte nur, dass wir gehorsam sind. Liebe Freunde, das ist die bedeutendste, wichtigste Art und Weise, wie ich die Liebe zu Gott ausdrücken kann. Durch Gehorsam seinen Geboten gegenüber. Wer glaubt, liebt Gott und zeigt dies durch Gehorsam, schreibt Johannes. Das größte Vorbild, das man sich vorstellen kann, ist auch hier Jesus, der Sohn Gottes. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, nahm er Knechtsgestalt an und ward gleich wie jeder andere Mensch. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tod am Kreuz. Schreibt Paulus den Philippern, so viel erwartet von uns bestimmt keiner. Und deswegen schreibt auch Johannes locker, und seine Gebote sind nicht schwer. Jetzt lehnen Sie sich ja nicht zufrieden in Ihrem Sitz zurück und denken, der gute alte Johannes hat ja wieder so recht. Die Gebote sind nicht schwer. Haben Sie jemals versucht, völlig konform mit Gottes Willen durch den Tag zu gehen? Haben Sie sich schon einmal bewusst vorgenommen, wenn nicht, dann tun Sie es, bewusst vorgenommen, die nächsten 24 Stunden ohne auch nur den Anflug einer Sünde zu verbringen? Haben Sie das schon mal versucht? Nein? Müssen Sie unbedingt mal machen. Nehmen Sie sich das gleich für Montagmorgen vor. Sie steigen morgens in den Wagen und fahren zu Ihrer Arbeitsstelle. Sie sind noch keine 500 Meter vom Haus entfernt, fährt Ihnen in einem Kreisverkehr so ein Vollpfosten von rechts in die Vorfahrt. Sie müssen eine Vollbremsung machen. Die Arbeitstasche, die Sie auf dem Beifahrersitz haben, die knallt vorne in den Fußraum. Zur Strafe bekommt er die Hupe, die Lichthupe. Und so stellen Sie sich vor, jetzt fährt der Blödmann auch noch, um Sie zu ärgern, mit 30 weiter. Schließlich kommen Sie völlig erschöpft an Ihrem Arbeitsplatz an. Da empfängt Sie Ihr Arbeitskollege mit der Mitteilung, dass sich Kollegin Meier schon wieder krank gemeldet hat. Ohne Rücksicht auf die chaotische Auftragslage, aber dass man diesmal ihre Arbeit auf dem Tisch liegen lässt und nicht übernehmen sollte. Und ohne sie sich's versehen, haben sie schon verständnisvoll genickt und sind dem Komplott beigetreten. Liebe Gemeinde, so könnten wir ewig weitermachen. Der Alltag liefert jedem von uns und rund um die Uhr irgendwelche Steilvorlagen, um uns zur Sünde zu verleiten. Und das merken Sie spätestens, wenn Sie sich das mal vorgenommen haben, heute bleibe ich ganz sündlos. Seine Gebote sind nicht schwer, nö. Also ich würde das so ohne weiteres nicht unterschreiben. Ich denke, wir müssen uns das so vorstellen, dass Johannes hier in seiner Gemeinde auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen wollte. Er wollte sich deutlich von der Konkurrenz abheben, von anderen Religionen und Sekten, wo die Mitglieder durchaus gefordert sind, Leistungen zu erbringen. Auf der anderen Seite darf man sich auch immer wieder vor Augen führen, dass Gehorsam ja keine mühsame Gesetzeserfüllung sein sollte, sondern er spricht ja von Gehorsam aus Liebe. Das ist ja eine ganz andere Motivation, als wenn ich gehorsam bin aus Angst vor Sanktionen oder aus reinem Pflichtbewusstsein. Seine Gebote sind nicht schwer. Ja, die können sogar wirklich nicht schwer sein. Ich war schon auf Bibelfreizeiten, Sie bestimmt auch schon, ich bevorzuge da Häuser der Christusträgerbruderschaft. Ich war schon im Kloster Triefenstein oder im schweizerischen Gut Ralligen. Das sind dann Christen unter sich und da ist es in der Tat nicht schwer, nach den Geboten Gottes zu leben. Da herrscht eine super Atmosphäre, man ist entspannt, man bringt den Tag logischerweise schwerpunktmäßig mit Bibellesen, mit Beten zu, macht Wanderungen, andere sportliche Betätigungen. Alles gut, nur das ist nicht mein Alltag. Das Leben da oben im Berner Oberland auf Gut Ralligen zum Beispiel, das ist eine Art Parallelwelt. Aber hier lebe ich in einer Welt mit ihrem Verführungsmacht, in einer Welt, die die Bibel einfach nur Welt nennt und damit die Welt ohne Gott meint. Aber ich bin nun mal, ob ich will oder nicht, Teil dieser Welt. Ich muss mich auf diese Welt einlassen, weil ich es mir nicht leisten kann und weil es auch nicht funktioniert, in weltentrückter Abgeschiedenheit autonom irgendwo zu leben. Und ich denke, Gott will das auch nicht, sonst würde er mir das Geld geben, dass ich auf Gut Ralligen ziehe und dort bei den Christusträgern die restlichen Jahre meines Lebens zubringe. Aber er will das nicht, also bleibe ich hier und lebe hier in dieser Welt. Und ich denke mal, wenn Johannes von den Geboten spricht, dann denkt er zuerst an die 10 Gebote und vor allen Dingen an das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Und das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich möchte diesen Geboten schon gern Folge leisten, weil ich sie einleuchtend finde. Sie befreien von meinen selbstgemachten Plänen und Konflikten. Sie machen meinen Schritt gewiss und unseren Weg fröhlich, sagt Dietrich Bonhoeffer. Die Gebote sind sozusagen die praktische Anwendung der Liebe. Wer Gott liebt, der hat keine anderen Götter. Klar, der stellt ihn über alles. Wer Gott liebt, missbraucht auch seinen Namen nicht. Wer Gott liebt, widmet ihm den Sonntag. Er geht an diesem Tag nicht einkaufen und macht ihn damit nicht zu einem Tag wie jeder andere. Genauso einleuchtend sind auch die Gebote der Liebe zu den Mitmenschen. Wer seine Mitmenschen liebt, der respektiert sie, er verletzt sie oder tötet sie nicht. Wer den anderen liebt, betrügt ihn nicht, hintergeht ihn nicht, verbreitet keine bösen Gerüchte über ihn, er neidet nicht, was er hat. Diese Gebote sind praktische Anwendungen der Liebe und bleiben unser Auftrag, wenn wir Gott lieben wollen. Der evangelische Theologe, Pfarrer, Prediger und Autor Ulrich Parzani schreibt zu diesem Thema: Wenn ein Mensch bei Jesus gelandet ist, wenn er sich Vergebung der Schuld schenken lässt und sein ganzes Leben Jesus abgibt, dann bekommt er das neue Leben geschenkt. Das neue Leben ist kostbar und empfindlich und Jesus möchte, dass es gelingt. Und dazu gibt er uns Lebensregeln. Die Gebote Gottes sind die Betriebsanleitung des Schöpfers für das Leben, das er uns schenkt. Er will, dass dieses Leben wirklich gelingt, aber es kann nur gelingen, wenn wir uns nach seiner Betriebsanleitung richten. Ich denke, hier hat Ulrich Parzani das auf den Punkt gebracht. Die Gebote sind ja nicht da, um uns irgendwie einzuschränken oder unser Leben sauer zu machen oder uns irgendwelche Mühsale aufzuladen, sondern im Gegenteil, die Gebote sind da, damit wir leichter leben können. Und da ist eben unser Vertrauen und unser Glaube gefragt. Versuchen wir uns auch immer wieder klarzumachen, dass wir Neugeschaffene sind und damit formal nicht zu dieser Welt gehören. Das gibt uns auch eine gewisse Distanz zu den Dingen, die uns vereinnahmen wollen. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns Freude schenkt bei der Erfüllung dieser Gebote. Wir bekräftigen, dass wir seine Gebote gerne halten und dass wir unsträflich bewahrt bleiben. Nicht aus eigener Kraft tun wir das, sondern wir tun es mit Hilfe des Heiligen Geistes und im Namen von Jesus Christus, der für uns und in uns ist. Also mir persönlich hilft auch, gerade weil ich jetzt gesagt habe, der in uns ist. Mir persönlich hilft in schwierigen Situationen auch die Vorstellung, dass ich ja nicht alleine gefordert bin. Wenn ich in Jesus bin, dann betrifft ihn logischerweise alles, was mich betrifft. Also diese Vorstellung nimmt mir dann ein bisschen auch den Druck und macht mich gelassener. Und dann darf ich mich auch auf die Weisung Jesu stützen, wo er sagt, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das sagt er, weil er mit uns unter das Joch und die Last geht und mitträgt und wir eben nicht alleine sind. Und da sind wir auch schon beim letzten Satz unseres Predigttextes, der lautet: Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Als ich bei meinem letzten Besuch in Berlin am Portal des riesigen Berliner Doms diesen Satz gelesen habe, da steht nämlich genau der Satz, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Da habe ich gedacht, irgendwas muss ich im Geschichtsunterricht nicht mitbekommen haben. Ausgerechnet der säbelrasselnde Kaiser Wilhelm II. Ließ diesen Satz in Stein hauen. Der Kaiser, der auch afrikanische Kolonien sein eigen nannte und für Deutschland einen Leitanspruch in der Welt formulierte. An was für einen Glauben mag der letzte deutsche Kaiser wohl gedacht haben, als er diesen Satz über das Portal meißeln ließ? Der Glaube an die Überlegenheit des deutschen Volkes etwa? So gesehen bekommt der Vers fast einen drohenden Klang. Die Welt überwunden klingt beinahe wie die Welt untertan gemacht. Nun, so selbstbewusst der Vers auch klingen mag, Johannes hat ihn sicher anders verstanden haben wollen. Der Christusglaube überwindet die Welt. Aus der Weltüberwindung von Christus, von Jesus durch sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung hat Jesus den Sieg errungen. Durch Hingabe seines Lebens und seine Auferweckung hat er die Macht des Todes und die Macht des Bösen überwunden und hat über sie triumphiert. Er hat der Macht des Bösen in der Welt seine Liebe entgegengesetzt. Jesus ist somit kein Sieger, wie die Welt ihn kennt, der einfach alles besiegt, was in ihm Wege steht, im Stile eines Kaiser Wilhelms. Das ist etwas ganz anderes. Und wer nun glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und ihn im Glauben als persönlichen Retter annimmt, der steht, liebe Freunde, auf der Seite des Siegers. Auch wir Christen sind die Überwinder der Welt. Aber, wie ich schon sagte, wir Christen stehen nun mal mitten in dieser Welt, die noch immer dem Herrn Jesus feindlich gegenübersteht. Diese Welt bietet unter Anführung Satans alles auf, um die Kinder Gottes aufzuhalten und irgendwie zu Fall zu bringen. Diese Welt hat sich völlig offenbart, als sie den Herrn Jesus verwarf und ans Kreuz nagelte. Wir sind durch Jesus eine neue Kreatur. Der Widersacher weiß aber, dass wir, solange wir noch in dieser Welt leben, die alte Natur noch nicht abgestorben ist. Oder in der Bibelsprache würde es heißen, wir leben noch im Fleisch. Und deshalb ist es gut, dass der Herr uns hilft in solchen Situationen. Er möchte nicht, dass wir Niederlagen erleiden, sondern er möchte, dass Siege unseren Weg kennzeichnen. Wir können die Welt nicht ändern, aber wir können durch ein Leben im Gehorsam deutliche Duftmarken als Christen setzen. Wir sind anders als die anderen in dieser Welt. Auch hier möchte ich wieder ein Beispiel bringen aus meinem eigenen Leben. An einer früheren Arbeitsstelle gehörte es zu meinen Aufgaben, bestimmte Lieferantenrechnungen abzuzeichnen, bevor ich sie in die Buchhaltung weitergab. Eines Tages unterlief mir da ein peinlicher Fehler. Ich bemerkte nämlich nicht, dass eine Rechnung zweimal hereinkam. Ich habe sie zweimal unterschrieben und weitergegeben. Ja, und dann bekam ich eines Tages vom Chef einen ordentlichen Einlauf dafür. Der Buchhalter, ein trockener Typ, der nicht viele Freunde hatte, hatte es ihm hinterbracht und mich bei ihm in die Pfanne gehauen. Sie können sich vorstellen, was für eine Wut ich auf diesen Radfahrer hatte. Er hätte mich ja jetzt einfach informieren können und eine der beiden Rechnungen einfach zurückschicken oder stornieren. Aber nein, er musste es dem Alten unter die Nase reiben. Und so bin ich am nächsten Tag zu dem Buchhalter gegangen und habe mich bei ihm bedankt, dass er durch seine Aufmerksamkeit verhindert hatte, dass die Firma durch meinen Fehler Schaden nahm. Sie hätten die Augen des Buchhalters sehen sollen. Der hatte nämlich ein schlechtes Gewissen und hatte mit einem ganz anderen Auftritt gerechnet, als ich plötzlich in der Buchhaltung stand. Er war fast gerührt und war mir von diesem Moment an ein stets zuvorkommender, beinahe freundschaftlicher Kollege. Das konnte ich damals nicht bringen, weil ich so ein toller Christ bin. Mit meiner eigenen Kraft, mit meinem Willen ist es nicht weit her, sondern weil Jesus diese Welt überwunden hat, haben wir von ihm quasi die Siegermentalität in uns und können auch immer wieder solche Siege feiern. Ausgestattet mit diesem Siegergehen sind wir als Söhne und Töchter Gottes freigestellt von allem, was uns in dieser Welt fesseln will. Machen Sie sich das immer wieder klar. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Sorgen und Konflikte gehören zur vergänglichen Welt. Und diesen Spagat müssen wir immer wieder leisten. Einerseits leben wir in der Welt, andererseits gehören wir zu einer neuen Welt, die die Bibel Reich Gottes nennt. Über sie sagt Jesus übrigens auf die Frage der Pharisäer, wann denn das Reich Gottes kommt, da sagt er, man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe da ist es, denn sehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das steht im Lukas-Evangelium. Wir stehen täglich auf dem Kampfplatz zwischen diesen beiden Machtbereichen. Deswegen schreibt ja auch Paulus den Ephesern über die geistliche Waffenrüstung. Da schreibt er ja, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Die geistliche Waffenrüstung, Epheser 5, ist ein ganzes Kapitel. Da zeigt eben Paulus auch, dass das ein Kampfplatz ist. Wir stehen mitten in dem Kampf zwischen dem Reich der Finsternis und dem Reich des Lichts. Die Welt sieht das nicht mit ihren Augen. Die glaubt nur, was sie sieht. Aber wir dürfen das wissen. Und jetzt verstehen wir auch, warum wir die Geschwister im Glauben lieben sollen. Nämlich, das sind unsere Waffengefährten. Die stehen auf der gleichen Seite. Und deshalb das Liebesgebot, dass wir die Geschwister im Glauben lieben sollen. Was heißt das konkret, dass wir uns auf die Seite des Siegers stellen, dass wir auf der Seite des Lichts uns bewähren sollen? Es kann zum Beispiel, was ich schon sagte, sein, wir kaufen nicht am Sonntag ein. Oder wir achten beim Einkauf von tierischen Produkten auf artgerechte Tierhaltung, auch wenn diese Erzeugnisse vielleicht teurer sind. Wir heißen Flüchtlinge willkommen, auch wenn wir durch ihr Erscheinen zu persönlichen Opfern gezwungen sind. Bei mir war das auch so. Bei uns in Briegachtal wird genau gegenüber von unserem Haus auf der anderen Straßenseite ein Gebäude errichtet für die Asylanten. Das war noch nicht mal als Gerücht bekannt, stand schon mein Nachbar mit einer Unterschriftsliste da, ich soll da unterschreiben, wir wollen uns dagegen verwehren. Dann habe ich natürlich wieder weggeschickt. Aber da können Sie sehen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Sie wissen noch nicht mal sicher, dass da die Asylanten hinkommen sollen, aber dann regt sich sofort der Widerstand. Nee, bauen Sie das woanders, aber nicht gerade bei uns. Es ist typisch Welt. Oder wir beteiligen uns nicht an Mobbingaktionen am Arbeitsplatz. Also das ist jetzt wirklich ein Schlagwort, das man sehr oft hört, Mobbing. Aber das ist etwas, womit man jeden Tag, wenn man in einer Firma arbeitet, wirklich jeden Tag hört und auch mitkriegt. Oder wir akzeptieren nicht, dass jährlich fast 100.000 Kinder im Mutterleib legalisiert durch die Schwangerschaftsberatung getötet werden. Das nehmen wir einfach so hin. Das ist halt so, der Staat hat es ja legalisiert. Es interessiert uns nicht. In der Bibel steht, du sollst nicht töten. Das ist für uns entscheidend. Also von den 100.000 sind übrigens keine 3% medizinisch indiziert. 97% sind halt so, die werden halt so getötet. Wir glauben, dass die von Gott gewollte Lebensordnung die Verbindung von Mann und Frau ist und sehen andere Lebensformen nicht als gleichberechtigt als Familie an. Selbst wenn die Landeskirche oder die Kirche, die evangelische Kirche, das anders sieht. Die sagen, steht im Neuen Testament ja nicht ausdrücklich, dass man dass man gleichgeschlechtliche Liebe nicht haben soll. Das steht nur im Alten Testament. Aha, und dann lassen wir es weg. Also, wir müssen da schon aufpassen und müssen dann schon gucken, was wir in der Bibel lesen und was wir glauben. Wir können uns nicht unsere eigene Wahrheit basteln. Wir müssen jeden Tag damit rechnen, dass der Feind versucht, uns auf alle Arten einzulullen und auf seine Seite zu ziehen. Jeder ist im Alltag tagtäglich gefordert, sich nicht von dieser Welt umgarnen zu lassen, einlullen zu lassen. Wir müssen wachsam bleiben, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Für uns sind nicht die Regeln der Welt maßgeblich, sondern die Gebote Gottes. Wir agieren sozusagen in einer anderen Liga. Und wenn dann irgendeiner mal zu Ihnen sagt, du bist aber weltfremd, dann nehmen Sie das ruhig als Kompliment. Wir schaffen das aber nur, wenn wir uns an den Sieger Jesus Christus halten, weil unsere Glaubenskraft Schwankungen unterworfen ist. Auch wenn unser Apostel Johannes das alles ein bisschen sehr optimistisch sieht, es werden auch wieder Niederlagen kommen. Aber denken Sie mal, wenn einer Sie so sehr liebt, dass er sich für sie auf grausamste Art umbringen lässt. Glauben Sie, dass der dann nur auf einen Fehler von ihnen lauert, um sich dann von ihnen loszusagen? Jesus kennt unsere Lage, er kennt unsere Ängste und er will uns ja auch Mut machen, wenn er beispielsweise sagt, in der Welt, da habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und wir dürfen auch nach Niederlagen wieder zu ihm kommen und ihn um Verzeihung bitten. Denn so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Niederlagen machen uns demütig und zeigen uns, dass wir noch näher an Jesus heranrücken müssen, noch mehr auf die Siegerseite. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.